Hallo, liebe Hansa-Mitglieder und Fans des FC Hansa zu einer neuen Ausgabe von Hansa TV. Heute mit unserem Vorstandsvorsitzenden Jürgen Wehland. Jürgen, wir wollen die Ereignisse am vergangenen Wochenende beim Heimspiel gegen Dynamo Dresden ein bisschen einordnen, was da passiert ist. Es war ein Ostduell, auf das sich ganz viele Leute gefreut haben. Trotz aller Brisanz im Vorfeld war ja dann doch eine große Spannung dann auch vor diesem Spiel. Wie hat sich der FC Hansa im Vorfeld auf dieses Spiel vorbereitet?
Sehr intensiv in Abstimmung mit allen Beteiligten. Dazu gehört Dynamo Dresden auf der einen Seite, aber alle auch Behörden für Ordnung und Sicherheit, die mit diesen Fragen beschäftigt sind. Anfang Februar ging die Vorbereitung los, also fast einen Monat haben wir auf dieses Spiel nicht nur hingefiebert, wie viele Menschen, sondern eben auch uns darauf vorbereitet, sehr intensiv. Das Sicherheitskonzept wurde für dieses Hochrisikospiel, als welches eingestuft war, nochmal an vielen, vielen Punkten konkretisiert, auf den speziellen, individuellen Fall angepasst. Und insofern waren wir gut vorbereitet im Austausch mit Dynamo Dresden und sind die einzelnen Szenarien für diesen Spieltag eben auch durchgegangen, die hätten eintreten können und dann leider auch eingetreten sind.
Im Vorfeld des Spiels ist es über weite Strecken ruhig geblieben, bis auf kleinere Scharmütze ist nichts passiert. Aber dann plötzlich in der Halbzeitpause haben sich die Ereignisse so ein bisschen überschlagen. Was ist da genau passiert? Gibt es da, ja, ihr habt ja jetzt schon einen Austausch auch mit der Polizei gehabt, sowas wie eine chronologische Abfolge, was da jetzt genau vorgefallen ist?
Ja, vielleicht im Vorfeld ist mir nochmal wichtig, dass wir bei all diesen Dingen sehr genau darauf achten müssen, wechselseitig keine Schuldzuweisungen vorzunehmen, sondern es richtig einzuordnen, wie du schon sagst. Darum geht es eigentlich. Und ich möchte ein Stückchen weiter vorne anfangen. In der Vorbereitung des Spiels, in der Aufwärmphase der Mannschaften, kam es dazu, dass pyrotechnische Gegenstände in den Innenraum geworfen würden und fast einen Spieler von Dynamo Dresden, Tom Berger, getroffen hätten. Das ist dann Gott sei Dank nicht passiert. Und es gab eine Diskussion auch mit unserem Ordnungspersonal und dann konnte das Aufwärmen fortgesetzt werden. Das war erstmal wichtig. Aber klar muss uns allen sein, dass das ein No-Go ist. So etwas darf niemals vorkommen. Denn unser Job ist es nicht nur, eine Veranstaltung zu organisieren und für die Sicherheit der Zuschauer zu sorgen, sondern alle Akteure. Und dazu gehören insbesondere eben auch die Spieler und alle, die im Innenraum tätig sind, Schiedsrichter, Ordner, alle, die dort eben halt aktiv sind, bis hin zu den Balljungen an der Stelle. Das ist mal ein grundsätzlicher Satz vorweg. In der Halbzeit selber war ich beim Interview und wurde irgendwann angesprochen, dass hinter uns aus der Interviewsituation eine Gemengelage war, die sich im Vorfeld eigentlich so nicht abgezeichnet hat. Bis zur Halbzeit gingen alle Akteure davon aus, und das war auch Gegenstand der Sicherheitsbesprechung, das sogenannte Kurvengespräch, was dann stattfindet, dass wir eigentlich überwiegend wahrscheinlich davon ausgehen können, dass diese Partie, so wie in der ersten Halbzeit, relativ ruhig fortgesetzt werden kann. Aber dann kam eine Situation zustande, die nach unserem Kenntnisstand jetzt Auslöser auch, wie wir es am Samstagabend schon eingeschätzt haben, dazu geführt hat, dass dann im weiteren Verlauf Übergriffe erfolgten, auch von Hansa-Fans auf den Gästebereich, und zwar durch das ungezügelte Abschießen von Pyrotechnik in einer Art und Weise, die durch überhaupt nichts zu tolerieren ist. Ursächlich für die Situation war letztendlich, dass Dynamo-Fans sich an zwei Sicherheitsverglasungen des Gästebereiches der sogenannten Sektorentrennung zu schaffen machten. Das war eine von drei Sektorentrennungen, die es gibt zwischen den Heimfans, zumindest in Richtung Süd und dem Gästebereich. Und wir haben durch Videoüberwachung und durch Augenzeugen vor Ort eben die Einschätzung erlangen müssen, dass diese Sektorentrennung, diese Sicherheitsverglasung insofern schon beschädigt ist, dass sie nicht mehr halten wird. Und deswegen ist gemäß dem Sicherheitskonzept dann die Polizei über eine spezielle Konstruktion, eine Treppe, die an den Block rangefahren wurde. Das hatte nichts damit zu tun, dass sie nicht auch über das Stadion gehen können, aber es ist der schnellste Weg und der effektivste Weg, um in diesen Pufferblock zu kommen und eben halt zu verhindern, dass Gästefans grundsätzlich eben halt in die Pufferzone in Richtung Heimfans auf der Südtribüne dann gelangen. Das ist dort passiert. Und in dem Moment, als diese Situation eingetreten ist, kam es zunächst durch eben einen durch nicht zu rechtfertigenden Pyrobeschuss Ausrichtung der Heimfantribüne Süd und im weiteren Verlauf dann auch noch durch Übertritte aus dem Block 9a, 8, 9a der Heimfans, die dann über die Osttribüne bis zu einer Sicherheitsplane gegangen sind. Diese Sicherheitsplane wurde dann auch in Teilen zerstört. und von dort aus auch Pyrotechnik geschossen haben in den Gästebereich. Nochmal, was dort passieren kann in einer solchen Situation, mag man sich nicht ausdenken. Es gab viele Verletzte. Und dass nichts Schlimmeres passiert ist, das ist schlimm, aber dass nichts Schlimmeres passiert ist, war mehr Glück als Verstand an der Stelle.
Heißt das, dass die Polizei im Prinzip von der Halbzeitpause an das Sagen hatte? Oder wie sind da dann die Abläufe gewesen? Wer hat dann sozusagen das Kommando in die Hand genommen?
Nein, es ist erstmal so, dass das in enger Abstimmung erfolgt und in dem Moment natürlich sind die Polizeieinsatzkräfte dann dem Einsatzleiter ganz normal unterstellt, der dann auch die Einsatzkommandos entsprechend gibt. Parallel war klar, im Vorfeld schon klar und das war auch zwischen allen Akteuren abgestimmt, dass es in so einer solchen Situation eine Unterbrechung geben würde. Die Spieler waren ja zum Teil schon wieder auf dem Platz, wurden dann zurückgerufen in die Kabinen. Und dann ist der Krisenstab, der sogenannte, zusammengetreten. Da ist unter anderem eben halt neben den Vertretern des Vereins, die für Prävention und Sicherheit zuständig sind, sind die Schiedsrichter dabei, der Einsatzleiter der Polizei ist dabei, DRK und andere Verantwortliche werden dort gehört. Es gibt eine Einschätzung der Sicherheitslage und am Ende des Tages entscheidet der Schiedsrichter darüber, ob das Spiel, die Begegnung in Abstimmung auch mit den beiden Trainern und den Mannschaftsführern fortgesetzt werden kann und unter welchen Bedingungen sie es fortgesetzt wird.
Ganz ehrlich, wie dicht standen wir davor, dass das Spiel nicht fortgesetzt wird?
Naja, wir haben uns dann entschieden, alle Akteure gemeinsam auch, dass wir eine Stadiondurchsage machen und dort auch ankündigen, kommt es zu einem vergleichbaren Vorfall, dass noch einmal eine Sektorentrennung angegriffen wird, beschädigt wird, durchbrochen wird oder eben einen Pyrobeschuss von Menschen im Stadion, dann wird unmittelbar und sofort und unwiderruflich das Spiel nicht nur unterbrochen, sondern abgebrochen. Und wir standen wirklich kurz davor, das muss man ganz klar sagen, denn die Zustände, die dort herrschen am Ende der Halbzeitpause, sind durch nichts zu tolerieren und das ist pure Gewalt, was dort zum Tragen gekommen ist, durch den Einsatz von Pyrotechnik unter anderem.
Das ist ja auch eine Frage, die viele Hansa-Mitglieder und Fans beschäftigt. Wieso wird nicht verhindert, dass ganz unbehelligt aus Richtung der Heimfans dann in Richtung des Gästeblocks mit pyrotechnischen Erzeugnissen geschossen wird? Die alles umfassende Frage dabei ist, wie kommt sowas überhaupt ins Stadion?
Das ist eine wichtige Frage, die nicht nur uns, sondern ganz Fußball Deutschland und offen gestanden alle Stadien auf der Welt beschäftigt. Vielleicht aber erst zum ersten Punkt. Es ist ein ungeschriebenes Gesetz, dass du als Ordnungsdienst, aber auch als Polizei nicht in einen vollbesetzten Block reingehst. Dort steht das Risiko im Raum, dass mehr Schaden entsteht als alles andere. Natürlich kann man punktuell immer schauen, wie hätte man das eine oder andere unterbinden können. Wir haben zum Beispiel, das ist auch ein Kritikpunkt, den wir immer wieder hören, auf der Osttribüne die Situation gehabt, dass wir das nicht unterbunden haben. Unser Hauptaugenmerk lag in Abstimmung mit der Polizei, auch mit den Sicherheitskräften, die wir vor Ort hatten, darauf, dass keine Übergriffe persönlicher Natur, also körperlich, auf den Gästebereich erfolgen. Da lag der Schwerpunkt im Moment drauf, um dann das andere zu unterbinden. Das gehört erstmal zur Wahrheit dazu. Und es gibt genügend Beispiele, wo Polizei als auch Ordnungsdienste in einen Block hineingegangen sind, wo es dann zu eigentlich nicht nachzuvollziehbaren, aber doch vorhandenen Solidarisierungseffekten kommt mit Tätern in dem Moment. Und das muss man verhindern. Da gibt es mehr Verletzte, als man sich vorstellen kann an so einer Stelle, unter Umständen eben halt. Wie kommt die Pyrotechnik ins Stadion? Es ist kein Geheimnis. Wir reden, um mal ein Beispiel zu bringen, ich darf das mal machen hier, so diese Größenordnung hat eben halt so einen Signalstift, was wir gesehen haben, diese Signalmunition, die dort abgefeuert wurde, hat ungefähr diese Größe. Es gibt genügend Körperstellen, wo man so etwas verstecken kann, wenn man ins Stadion kommt und diese sind praktisch nicht zu kontrollieren, denn der Ordnungsdienst, als auch alle anderen Sicherheitskräfte, haben eben ganz klare Grenzen, innerhalb derer sie sich bewegen können und bestimmte Körperzonen sind halt für eine Kontrolle schlicht und ergreifend tabu. Und leider Gottes werden diese Gegenstände unter anderem dort ins Stadion transportiert.
Ja, umso trauriger, dass es dann zum Einsatz kommt, hätte man das von anderer Seite verhindern können, beispielsweise von innerhalb des Stadions auf die Person einwirken können. Oder hatte die Polizei, die ja in dem Moment so ein bisschen das Heft des Handelns in der Hand hatte, da andere Prioritäten dann?
Die Polizei hat nach meiner Einschätzung oder unserer Einschätzung genau nach dem Sicherheitskonzept eigentlich gehandelt. Die Einsatzplanung sah das vor. Wenn es nicht mehr zu verhindern ist, dass Gästefans durch eine Beschädigung, Zerstörung der Sektorentrennung in die Pufferzonen gelangen, dann geht sie halt in diese Pufferzone hinein und verhindert schlicht und ergreifend das Übertreten der Pufferzone in Richtung der zum Beispiel der Südtribüne. Da hatten wir ja diese Situation, wo es dann zwangsläufig irgendwann eine Gegenbewegung geben würde. Und das ist dann nicht mehr kontrollierbar. Insofern ist sie vom Timing her meines Erachtens völlig korrekt vorgegangen, auch inhaltlich korrekt vorgegangen. Und wir haben genau diesen Übertritt dann dort an dieser Stelle, an dieser neuralgischen Stelle, verhindert. Mehr war zu diesem Zeitpunkt nicht möglich und vielleicht auch nicht nötig. Das Geschehen hinter der Tribüne, was viele Zuschauer gar nicht wahrgenommen haben, dass dort dann Ordner überfallen wurden, verprügelt wurden, ein Cateringstand angegriffen wurde, wo Gott sei Dank nichts passiert ist. Wir haben ein Notfallsystem, welches dann greift eben halt, dass diese Cateringstände dann geschützt sind, trotz eines solchen Angriffes. Das hat dazu beigetragen, dass dann der Worst-Case nicht eingetreten ist, dass noch mehr passiert ist. Ja. Bei allem Bedauern für die Verletzten an diesem Tag.
Ja, da gehen natürlich die besten Genesungswünsche an alle an dieser Stelle. Definitiv. Natürlich auch noch mal raus. Welche Lehren und Konsequenzen kann dann der FC Hansa aus den Geschehnissen vom Wochenende ziehen? Zumal es ja auch nicht das erste Mal ist, das muss man ja leider zur Wahrheit dann dazu sagen.
Ja, das eine ist mal, dass wir uns natürlich als Verein ein Stück weit auch hinterfragen müssen. Ein Stück weit ist gut, also dass wir uns grundsätzlich hinterfragen müssen. Ich meine damit, dass wir auf der Mitgliederversammlung des FC Hansa Rostock im November einen Beschluss fassen, dass wir uns stärker für die Abschaffung von Verbandsstrafen beim Einsatz von Pyrotechnik einsetzen werden. Das haben wir auch getan. Wir haben im Januar entschieden, dass wir uns der Initiative Verbandsstrafen abschaffen anschließen. Wir legen dort ganz klar eine Pause ein. Das heißt, wir werden uns nicht mehr aktiv an dieser Initiative beteiligen, weil wir komplett mit dem, was geschehen ist am Spieltag, unsere Glaubwürdigkeit aufs Spiel gesetzt haben. Denn in dieser Erklärung, die wir auch mit unterzeichnet haben, steht ganz klar, immer dann, wenn Pyrotechnik als Mittel der Gewalt gegen Menschen eingesetzt wird, ist das eine rote Linie, die nicht überschritten werden darf. Und genau das ist bei uns im Stadion passiert. Das ist eine Lehre, die wir daraus gezogen haben. Und insofern werden wir unsere zukünftige Positionierung dort klar überdenken. Wir kehren erstmal vor unserer eigenen Türe, sorgen dafür, dass wir zu Hause klare Spielregeln haben, an die wir uns alle halten. Und dann können wir uns auch wieder über die Grenzen von Rostock oder MV hinaus eben halt dort aktiv beteiligen an solchen Prozessen. Gilt auch für andere Initiativen, bei denen wir beteiligt sind. Darüber hinaus werden wir jetzt vor dem nächsten Risikospiel, Energie Cottbus, natürlich schauen, wo wir punktuell Dinge nochmal verbessern müssen, optimieren müssen. Grundsätzlich, das sage ich, obwohl es vielleicht für den einen oder anderen von seiner subjektiven Wahrnehmung her nicht ganz nachvollziehbar ist, an so einem Spieltag bei dem, was dort passiert ist, hat das Sicherheitskonzept gegriffen und die geplanten Abläufe in bestimmten Situationen, man arbeitet dort in Szenarien, die man durchdenkt, haben gegriffen und haben Schlimmeres verhindert. Das muss man ganz klar sagen. Nichtsdestotrotz, wir haben neuralgische Punkte, das haben wir gelernt, dass auch aus Bereichen im Stadion wie die Blöcke 8, 9 konkret dort Übertritte erfolgen, über die Osttribüne, völlig unbeteiligte Menschen, die dort auch in Gefahr gebracht werden. Dann darüber müssen wir nachdenken, wie wir dort mit diesen Sektoren im Stadion eben umgehen perspektivisch, ob wir die auch zu Sicherheitsbereichen machen müssen, wie eben die zum Beispiel die Sektorentrennung. Das heißt, es geht dort um bauliche Maßnahmen, aber eben auch organisatorische Maßnahmen. Aber die werden wir besprechen in den nächsten Tagen auch noch. Momentan liegt der Fokus auf der Aufklärung, der Auswertung von ganz, ganz umfangreichen Videomaterialien und natürlich im Kern auch der Identifikation von Tätern. Anders möchte ich sie auch nicht nennen. Es gab schon eine Feststellung der Personalien oder eine Festnahme in dem Zusammenhang. Wir haben einen Täter an die Polizei auch übergeben, der dann entsprechend auch erkennungsdienstlich behandelt wurde und der dann seiner gerechten Strafe zugeführt wird. Das heißt dann eben konkret aus Sicht des Vereins natürlich ein Stadionverbot mit aller Konsequenz, aber auch die in Regressnahme für den Schaden, den er da angerichtet hat im Stadion. Da geht es konkret um die Beschädigung dieser Sicherheitsplane, die dort zur Fantrennung eben halt besteht. Und dann weitergehend natürlich Schadenersatzansprüche, was auch die möglichen Strafen, die raus resultieren, dort zum Tragen kommen werden.
Hm. Du hast es gerade schon gesagt, die Übertritte, die auch von Block 8 und 9a erfolgt sind, da haben sich ja couragierte Hansa-Fans auf der Osttribüne versucht, dann auch dagegen zu wehren und haben da dann tatsächlich auch ein bisschen was einstecken müssen. Sehr schade, dass es dann untereinander bei den Hansa-Fans das dann nicht so weit fruchtet, dass man versucht oder dass der Versuch scheitert, das dann zu verhindern. Ne?
Ja, also erstmal Respekt für die Courage, die da gezeigt wurde auch. Das ist sicherlich bemerkenswert. Und gleichzeitig macht es eben auch deutlich, dass das Verhalten einiger Fangruppierungen im Stadion eben nicht die Allgemeinheit ausmacht. Ja. Hansa Rostock ist größer, das sind viele, viele Menschen im Stadion, die das nicht tolerieren, das möchte ich auch ausdrücklich sagen. Das sind ja auch die Rückmeldungen, die wir bekommen haben seit Samstagabend und das gehört zur Wahrheit dazu. Aber letztendlich am Ende des Tages müssen sich die Fangruppierungen hinterfragen, die ursächlich dafür verantwortlich sind, dass diese Szenen entstanden sind, auf beiden Seiten. Letztendlich Hansa Rostock selbst, aber auch Dynamo Dresden. Aber wir reden über uns, das sind unsere Aufgaben, die wir machen müssen. Und da sollten sich die Verantwortlichen wirklich hinterfragen und aus sich selbst heraus möglichst eben einen Prozess beginnen oder fortsetzen, der dazu führt, dass so etwas zukünftig nicht mehr vorkommt.
Du hast davon gesprochen, dass es tatsächlich schon Täter gibt, die ermittelt wurden, auch wenn es vielleicht aktuell nur eine Person ist, da wird es dann hoffentlich vielleicht dann doch noch ein bisschen mehr geben. Welche persönlichen Bestrafungen kann man da noch aussprechen? Du hast davon gesprochen, man kann sich beispielsweise zerstörte Dinge ersetzen lassen, aber wie sieht es aus mit Strafen, die zum Beispiel durch den Verband ausgesprochen werden? Kann man da sozusagen Regress fordern von ermittelten Tätern? Wie kann man mit denen noch umgehen? Stadionverbote, Vereinsausschluss, sind solche Sachen denkbar?
Absolut, also es gibt da keine Grenzen aus unserer Sicht, die gesteckt sind. Es ist dann wichtig, immer die Zuordnung der jeweiligen Strafen, die im Raum stehen, auf die Person, auf die Handlung der Person. Das muss zuordnenbar sein, aber dafür werden wir auch sorgen. Und darüber hinaus ist, glaube ich, wichtig, dass die Justiz auch hier entschlossen und schnell reagiert. Denn wir sehen ja auch teilweise, wie lange solche Verfahren eben dauern in Deutschland. Und das muss deutlich abgekürzt werden. Ich glaube, dass die Formel auf den Punkt zu bringen ist, dass man in solchen Situationen wie jetzt besonnen agieren muss, aber eben auch entschlossen. Und zwar mit aller Entschlossenheit und das werden wir auch tun auf unserer Seite.
Na, der Ruf nach baulichen Veränderungen, gerade aufgrund der großen Nähe vom Gästeblock zur Südtribüne, wird ja immer wieder laut, gerade wenn solche schlimmen Bilder wie am Wochenende zu sehen sind. Welche Möglichkeiten gibt es da? Da wird dann immer wieder gefordert, entweder muss die Süd verlegt werden oder der Gästeblock muss verlegt werden. Wie siehst du da Möglichkeiten?
Ja, ich weiß um die Konzepte, die vor meiner Zeit schon entworfen wurden und es gab ja auch schon konkrete Planungen, den Gästebereich eben Richtung Nord zu verlegen. Warum ist er dort? Weil es was mit der Zuwegung, der Zuführung von Gästefans zu tun hat, dass es nicht zu großen Arten, im großen Stil zu Fanvermischungen auch kommt, dass es über diesen Weg Richtung Eishalle hinter den Bereich eben halt sehr gut möglich. Es gab dann Investitionen in die Sicherheitsanlagen, was ich eben geschildert hatte, eine dreifache auch Sektorentrennung, die nach dem Spiel Ende 23 meines Wissens gegen Schalke 04 auch entstanden sind. Da hat man investiert und das erstmal so für gut befunden. Und im Groben hat es ja auch das letzte Jahr auch dann funktioniert. Aber natürlich ist auch dieses Szenario wieder auf dem Plan. Darüber werden wir sprechen. Es gibt andere bauliche Maßnahmen, die einen kompletten Sichtschutz zum Beispiel ausmachen können. Auch das sind Szenarien, über die wir sprechen müssen. Nochmal, das will keiner. Und wenn wir das nicht wollen, dann müssen wir uns überlegen, wie können wir organisatorisch, nicht baulich, aber organisatorisch aus uns heraus eben solche Vorkommnisse zukünftig verhindern. Und das können wir nicht, das kann auch eine Polizei nicht. Das passiert nur über die Menschen, die im Stadion sind. Die können das organisieren und letztendlich auch dafür Sorge tragen, dass solche Vorkommnisse nicht mehr da sind. Mhm.
Apropos Menschen im Stadion, der DFB hatte auch Vertreter im Stadion am Wochenende, die natürlich alles sehr genau beobachtet haben. Wie ist da der Austausch aktuell mit dem DFB und ja, gibt es da vielleicht sogar schon mögliche Strafmaße, die da jetzt im Raum stehen, die angedroht wurden oder die in jedem Fall drohen, weil der DFB gesagt hat, also drunter werden wir es auf keinen Fall machen?
Also ich fange mal auch da vorne an. Wir standen natürlich bereits vorm Spieltag mit dem DFB im Austausch. Wir hatten drei Sicherheitsbeobachter hier im Stadion des DFB, mit denen wir auch permanent im Austausch standen. Das heißt, unsere Sicherheitsleute. Uns wurde nochmal bescheinigt, dass wir wirklich im Vorfeld alles getan haben an Maßnahmen und eigentlich über das übliche Maß hinaus Sicherheitsvorkehrungen organisatorischer als auch baulicher Art getroffen haben. Das war eigentlich alles so, wie es sein sollte. Nichtsdestotrotz, du kannst dich gegen solche Entwicklungen dann nicht erwehren und musst dann eben am Spieltag auch damit umgehen. Es gab eine Ermittlung bezüglich der Pyrotechnik, die zum Einsatz gekommen ist. Das gilt sowohl für die Choreografie als auch nachher für diese Pyrobeschüsse, die Richtung Gästebereich, als auch aus dem Gästebereich heraus natürlich passiert sind. Es gibt eine Menge von 120 pyrotechnischen Gegenständen, die dort zum Einsatz gekommen sind. Ganz klar mit dem Ziel, wechselseitig auch Menschen im Zweifelsfall vorsätzlich zu verletzen. Das ist nichts zu tolerieren. Und das wird sicherlich jetzt Gegenstand der Ermittlungen sein. Wir haben einen Katalog von Vorkommnissen mittlerweile zugestellt bekommen. Das heißt, wir als auch Dynamo Dresden und sind zur Stellungnahme aufgefordert. Und da sind wir eben gerade in der Analyse genau dieser Themen durch Videoauswertung, durch Gespräche mit der Landespolizei, aber auch mit unseren eigenen Akteuren, also Ordnungs- und Sicherheitsdienst, die dort gefordert sind, das Ganze aufzuklären, dann diese Stellungnahme eben vorzubereiten, zu formulieren, auch in Abstimmung mit Dynamo Dresden eben zu sein, um dann dort in die Verhandlungen mit dem DFB einzutreten. Denn, dass das eine sportgerichtliche Auseinandersetzung geben wird, liegt faktisch auf der Hand.
Ganz offen gefragt, droht tatsächlich ein Geisterspiel?
Ich weiß nicht. Es ist sicherlich nicht zu unterschätzen. Ich sag mal, dass nicht nur wir, auch andere Vereine, aber dort sicherlich auf Bewährung sind durch die Vorkommnisse auch in der letzten Saison. Ich meine, wir reden immerhin über 600.000 Euro Strafe. Und das Abwenden eines Teilausschlusses oder Zuschauerausschlusses, das ist uns zu diesem Zeitpunkt noch gelungen. Dafür aber eine hohe Geldstrafe, die wir stemmen müssten, vor dem Hintergrund der Investitionsprojekte, die wir haben, eigentlich unvorstellbar, wofür dieses Geld ausgegeben wird an anderer Stelle. Aber man darf es nicht verkennen, der Strafenkatalog des DFB, der zugegebenermaßen in den letzten 10 Jahren nicht dazu geführt hat, dass das Aufkommen von Pyrotechnik in deutschen Stadien geringer geworden ist. Im Gegenteil, es ist nach Corona eher gestiegen. Ganz allgemein in Deutschland, muss man sagen, hat nicht dazu geführt eben halt. Insofern schließt er aber per se nicht aus, dass es nach wie vor zu Teil- als auch komplett Zuschauerausschlüssen kommen kann. Also wir werden sicherlich alles dafür tun, dass das nicht eintritt, weil wir überzeugt sind, dass derartige Kollektivstrafen auch nicht den gewünschten Erfolg haben, sondern wir müssen versuchen, in den Gesprächen, die jetzt anstehen, aus dem Stadion heraus, wenn ich dieses Bild benutzen darf, eben halt Initiativen entwickeln, die so etwas zukünftig verhindern. Denn wenn wir es nicht regeln, regeln es andere für uns. Und so weit darf es um Gottes Willen nicht kommen.
Zumal es ja dann auch 90% der Leute im Stadion trifft, die mit den Ereignissen nichts zu tun haben, sondern einfach nur ein Fußballspiel gucken wollen.
Ganz genau. Wir machen Fußball für Menschen. Und das sind eben mehr als 1.000, 1.500 meinetwegen. Ja, ich möchte die Zahl gar nicht wirklich benennen, aber es sind vielleicht 10% in so einem Stadion wie dem Ostseestadion. Und all die anderen Menschen, die dann letztendlich darunter auch leiden, ich das würde ich mal so sagen, denn für viele ist das hier ein zweites Zuhause, das ist Ort, wo Begegnungen stattfinden, so etwas wie Familie letztendlich, ja, im Zweifelsfall eben Freundschaft. Das ist etwas, das darf nicht aufs Spiel gesetzt werden.
Wie werden denn jetzt die nächsten Tage und eventuell auch Wochen aussehen? Kann es überhaupt noch neue Erkenntnisse geben? Oder ist so viel Material vorhanden, dass das sowieso schon für die nächsten Wochen reicht, um das alles aufzuarbeiten?
Ich glaube schon, dass es zum Teil auch neue Erkenntnisse geben wird, eben in der Auswertung des Materials. Wir wissen in den vielen Gesprächen, die wir geführt haben, die Situation, die wir uns vor Augen geführt haben, eben seit Samstagabend, dass wir ein gutes Bild haben, um einschätzen zu können, was wirklich passiert ist. Ich verstehe, dass viele Zuschauer im Stadion, aber eben auch an den Bildschirmen zu Hause, dem Tablet, wie auch immer, das vielleicht nicht so konnten. So. Und deswegen ging es uns zunächst einmal darum, wirklich, dass Ursache und Wirkung richtig eingeordnet werden, ohne mit dem Finger auf irgendjemanden zeigen zu wollen. Keine Schuldzuweisung, darum geht es gar nicht, sondern die Situation weiter aufzulösen, richtig einzuordnen und die richtigen Schlüsse vor allen Dingen daraus zu tun. Das dann mit aller Entschlossenheit eben halt, aber eben auch der nötigen Besonnenheit. Es wird sicherlich noch eine Weile brauchen. Ich denke, dass wir 1, 2, 3 Wochen brauchen werden, bis wir ganz am Ende sind. Aber wir werden sicherlich weiter aktuell informieren, wenn es neue Erkenntnisse gibt. Insbesondere werden wir, und das sind wir heute mit gestartet, nicht nur Hansa Rostock als Verein, der Vorstand mit den Verantwortlichen in den operativen Bereichen, sondern auch gemeinsam mit dem Aufsichtsrat in einer Videokonferenz haben wir die Situation besprochen, haben einmal den Geschehensablauf erörtert, dass da transparent herrscht, werden diese Woche noch den Mitgliederbeirat haben, der tagt, wo es auch darum geht, Transparenz reinzubringen, zu informieren, die Vertreter der Mitglieder dort, und eben auch nochmal eine Aufsichtsratssitzung werden wir machen, in der wir das Thema dann auch noch einmal aufgreifen und die nächsten Schritte dann auch festlegen, wie wir weiter vorgehen.
Zum Schluss noch ja eine ganz persönliche Frage: Wie enttäuscht bist du, dass nach so einem Spitzenspiel auch noch in einem Derby, das 1-0 gewonnen wird, der Fokus auf einem anderen Thema liegt, als dass die Mannschaft hier eigentlich ein richtig gutes Spiel hingelegt hat?
Ja, ich muss sagen, ich mache das jetzt seit 20 Jahren in etwa. Insofern, man lernt damit umzugehen. Und dennoch ist es jedes Mal ganz, ganz bitter. Ja. Für uns war es ein ganz, ganz wichtiges Spiel. Es war ein wichtiger Erfolg, um den Anschluss zu halten an die Spitze. Und am Ende des Tages fährst du nach Hause und denkst, wie viele, viele unserer Kolleginnen und Kollegen, die mit viel Herzblut hier arbeiten, was hast du eigentlich gemacht, als dass du dann am Ende des Tages mit so einem Ergebnis nach Hause gehst? Du kannst es nicht richtig verarbeiten. Dennoch bleibt natürlich das ist ein ganz wichtiger sportlicher Erfolg an dieser Stelle, der uns auch natürlich hilft, in den nächsten Wochen und Monaten, in den insbesondere auch 6 Heimspielen, dafür zu sorgen, dass diese Heimspiele, und das ist der Aufruf an alle Beteiligten, es eben vernünftig zugeht, so wie es sein sollte, und wir genau das nicht aufs Spiel setzen, was wir uns jetzt auch am Samstag sportlich zumindest erarbeiten konnten, bei allem, was dort an Nebengeräuschen wäre bagatellisiert, das möchte ich so nicht verstanden wissen, aber was da um uns herum passiert ist. Ich bin sehr froh, dass in der zweiten Halbzeit dieses Spiel noch zu Ende gebracht werden konnte, auch wenn es wirklich kurz davor stand, abgebrochen zu werden.
Jürgen, vielen Dank für deine Zeit und für deine Einschätzung und für deine offenen Worte. Bleibt zu hoffen, dass die Ermittlungen zu dem, was da am Wochenende passiert ist, dann auch zu Erfolg führen und auch entsprechende Konsequenzen dann auch folgen. Vielen Dank im Namen der Mitglieder des FC Hansa Rostock und der Hansa-Fans, dass du dir die Zeit genommen hast. Und viel Erfolg für die kommenden Tage.
Dankeschön.
Keiner wird uns jemals trennen.
Hansa forever.